Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie erneut so zahlreich zum zweiten Abend unserer Ringvorlesung erschienen sind. Damit komme ich zum heutigen Referenten, Herr Dr. Marcel Lewandowski. Ich bin sehr froh, dass Sie so kurzfristig einspringen konnten, da die zunächst eingeladene Frau Professor Dr. Küpper absagen musste. Ich bin sehr froh, dass Sie da sind. Ich weiß, dass Sie von Frau Küpper ausgesucht einen Vortrag halten, der natürlich aus Ihrer Perspektive die Sache beleuchten wird. Aber ich bin sehr gespannt auf Ihre Äußerungen. Und wir haben vereinbart, dass er selbst etwas über sich sagt. Sonst wird das immer zu einer langen oder könnte zu einer langen und endlosen Laudatio werden. Und man sagt dann vielleicht nicht das, was vielleicht gerade wichtig ist. Ich darf Sie bitten, Ihren Vortrag zu halten.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich werde jetzt, das haben Sie schon ganz treffend gesagt, nicht in eine Laudatio über mich selbst enden. Mein Name ist Marcel Lewandowski. Ich bin Politikwissenschaftler an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Ich war vorher an den Universitäten Lüneburg und habe meine Doktorarbeit geschrieben seinerzeit in Bonn und befasse mich seit mittlerweile 10 Jahren ungefähr mit dem Phänomen des parteiförmigen Populismus. Ich würde gerne etwas ausprobieren. Ich mache jetzt was mit Ihnen, das habe ich bislang noch nie gemacht. Ich war gestern auf einer Veranstaltung, da haben das Kollegen gemacht und ich fand das ganz fantastisch. Das wird jetzt technisch voraussetzungsreich sein, zumindest für mich. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Aber bevor wir anfangen, möchte ich gerne Folgendes probieren. Ich möchte mal mit Ihnen versuchen, kennen Sie sowas schon? Nein, gut. Ich möchte gern mal mit Ihnen versuchen zu sehen, wo Sie eigentlich stehen, was das Wissen und die Einschätzungen von Populismus angeht. Das ist gar keine Gesinnungsabfrage oder ein Test, aber wir alle haben eine Vorstellung davon, was Populismus ist und wir alle verbinden etwas mit dem Begriff. Und wir alle haben irgendeine normative Haltung dazu. Wir finden Populismus gefährlich, wir finden ihn gut, wir finden ihn schlecht, aber wir haben irgendeine Haltung. Und ich würde gerne einfach mal in einer nicht repräsentativen Umfrage, wir haben natürlich einen fürchterlichen Selection Bias, weil sehr viele Studierende hier sind, aber ich würde gerne mal in einer nicht repräsentativen Umfrage versuchen, hier mit Ihnen eine Wissensabfrage zu machen in Form von 3 Fragen. Das hier ist die erste. Sie machen Folgendes, Sie haben alle Smartphones, manche haben auch keine Smartphones oder keine Tablets, das ist dann schade in dem Moment, aber versuchen es trotzdem einmal. Alle die, die eins haben, gehen bitte mal in den Browser und geben die oben stehende Adresse ein. Und dann sollten Sie ein Freifeld bekommen und in dem Freifeld geben Sie das Wort ein, das Sie als erstes mit dem Begriff Populismus assoziieren. Egal was es ist. Sollte eigentlich funktionieren, Internet hat er auch. Ja. So, ich mache jetzt einfach eine Umfrage, stopp und gucke, was passiert ist. Und wenn nicht, gehe ich direkt zu meinem Vortrag. Wunderbar. Sie sehen, es ist tatsächlich was passiert. Wir haben also, er hat gezählt, er hat es mir nur nicht gezeigt. Also wir sehen verschiedene Begriffe, die Sie mit dem Begriff des Populismus verbinden. Und ich greife einfach mal rein, weil vieles davon sind Dinge, die ich jetzt gar nicht so überraschend finde. Manche, ich habe jetzt mehrfach schon den Begriff Rechts- und Rechtspopulismus gelesen. Also irgendwie scheint es ja so zu sein, dass wir diese beiden Begriffe zusammendenken. Wir können vielleicht oftmals gar nicht unterscheiden, was ist Populismus und was ist Rechtspopulismus. Und eine Aufgabe, die ich in dem Vortrag heute sehe, ist, genau diese Unterscheidung zu treffen, weil die wichtig ist, um zu verstehen, was wir da sehen. Das nächste ist, er ist radikal. Sehe ich hier. Er ist radikal, er ist reißerisch, also in irgendeiner Form verbinden wir den Populismus mit politischen Extremen, offensichtlich auch in der Sprache. Also reißerisch ist ja nun auch ein sprachliches, ein Kommunikationsmerkmal. Manipulation sehe ich hier und ich sehe Journalisten, ich sehe AfD, also ich sehe den Begriff Journalisten, ich sehe den Begriff AfD und Trump, also es gibt bestimmte Akteure, die sind für uns populistisch, die verbinden wir mit diesem Begriff. Und da werden wir auch sehen müssen, ob das immer trägt. Also ob tatsächlich wir jedes Mal sagen können, handelt es sich tatsächlich um populistische Akteure oder nicht. Nationalsozialismus, interessant. Nationalsozialismus ist etwas, das wird hier genannt als populistisch und das ist eine interessante Streitfrage. Also wenn wir sagen, eine Partei wie die AfD oder auch eine Partei wie die Linke, falls es so etwas wie einen Linkspopulismus gibt, sind populistische Parteien, aber auch die NSDAP, dann sehen wir, wir kommen bereits in Abgrenzungsschwierigkeiten, wenn wir diesen Begriff für beide Gruppierungen benutzen würden. Ich lasse es dabei bewenden und gehe, Sie sehen, da ist eine ganze Menge, wir haben ein N von 73, das ist nicht groß, aber doch einige interessante Überschneidungen hier. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zur nächsten Frage. Sie machen wieder genau das Gleiche, gehen hier auf die genannte Website und Sie wählen aus, das ist eine Likert-Skala, 5 Ausprägungen, inwieweit stimmen Sie persönlich der Aussage zu, Linkspopulismus ist eine Gefahr für die Demokratie? A, Sie stimmen voll und ganz zu. B, Sie stimmen eher zu. C, teils, teils. D, Sie stimmen eher nicht zu. Und E, Sie stimmen ganz und gar nicht zu. Inwieweit stimmen Sie der Aussage zu, Linkspopulismus ist eine Gefahr für die Demokratie? Wir warten mal wieder so 30 Sekunden. Einfach spontan abstimmen, bei sowas nie groß nachdenken. 5, 4, 3, 2, 1. Und was sehen wir? Wir sehen eine interessante, wie nennt man das? Mathematiker, wie nennt man das? Normalverteilung. Normalverteilung. Wunder, also ich freue mich immer, wenn ich sowas sehe. Das ist also eine recht schöne Normalverteilung. Die ist natürlich einigermaßen schief, das muss man dazu sagen. Aber wir sehen offenbar, es gibt sozusagen so 37% sagen, ja, das ist Linkspopulismus, halten die für eine Gefahr. Und dann haben sie einen ganz großen Teil von Leuten, die sich nicht so richtig entscheiden, es nicht genau wissen, aber weniger halten es für keine Gefahr, den Linkspopulismus. Und jetzt können Sie sich denken, welche Frage zuletzt kommt, nämlich diese. Sie machen wieder genau das Gleiche, gehen wieder auf die entsprechende Webseite in Ihrem Browser. Inwieweit stimmen Sie nun der Aussage zu, Rechtspopulismus ist eine Gefahr für die Demokratie? A, Sie stimmen voll und ganz zu. B, Sie stimmen eher zu. C, teils, teils. D, Sie stimmen eher nicht zu. Und E, Sie stimmen ganz und gar nicht zu. 5, 4, 3, 2, 1. Ich frage Sie jetzt nicht, was auffällt. Denn es ist völlig klar und das Ergebnis ist auch gar nicht überraschend. Das kann man, glaube ich, recht gut zusammenfassen. Die allermeisten sagen, Rechtspopulismus ist eine Gefahr für die Demokratie, schätzen das entsprechend ein. Das ist ein interessanter Befund. Der Populismusforscher Kaas Mödde, einer, den Sie vielleicht aus der Literatur kennen, wenn Sie bereits zum Populismus gearbeitet haben. Kaas Mödde hat einen interessanten Satz gesagt. Er sagte nämlich irgendwann mal auf einer Veranstaltung, ist mir auch nur erzählt worden, aber es klingt nach Kaas Mödde. Er sagte, das Problem, das wir mit dem Rechtspopulismus haben, ist nicht, dass er populistisch ist, sondern dass er rechts ist. Und das ist eine interessante Frage, ist ja eigentlich eine relativ spannende Aussage. Also da ist offensichtlich etwas drin, das macht vielen Angst, das weckt viele Befürchtungen und dann ist etwas anderes darin, das scheint diese Befürchtungen vielleicht nicht zu wecken, denn sonst würden wir sie beim Linkspopulismus viel stärker ausgeprägt sehen. Dann hätte ja beim Linkspopulismus es ähnlich aussehen müssen, wenn der Populismus immer die gleiche, als gleiche Gefahr für die Demokratie eingeschätzt würde. Was wir heute machen müssen ist, wir müssen uns erstmal fragen, was Populismus überhaupt ist. Also wenn Sie einen Vortrag zum Rechtspopulismus hören, dann genügt es nicht sozusagen die beiden Begriffe Rechts und Populismus zusammenzuschmeißen, sondern da muss man analytisch klar trennen. Und ich werde Ihnen versuchen, ein wenig aus der Forschung hierzu mitzugeben. Das Zweite, was wir uns dann anschauen, ist so ein bisschen empirisch, teilweise qualitativ, teilweise quantitativ. Ich selbst bin Empiriker, arbeite teilweise qualitativ, meistens quantitativ. Das heißt, Sie werden viele Plots bekommen. Wie sieht eigentlich Rechtspopulismus in Parteienform in Europa aus? Und welche Unterschiede gibt's eigentlich? Also ist das sozusagen einheitliche Parteienfamilie oder gibt's da Differenzen? Und wenn ja, was heißt das eigentlich für den Umgang damit? Wir werden uns dann damit befassen, wie diese Parteien, was die Erfolgsstrukturen sind und wer diese Parteien wählt. Was kann man da so allgemein sagen? Dann werden wir uns noch einmal aus forscherischer Sicht, nicht aus normativer, das Normative schwingt natürlich immer mit, man hat immer eine Haltung dazu, aber hier tatsächlich aus einer nicht normativen Sicht versuchen zu befassen mit der Frage, wie geht man eigentlich damit um? Das heißt, welche Strategien können wir identifizieren seitens politischer Parteien, die nicht rechtspopulistisch sind in Europa? Und dann zuletzt hoffe ich, dass wir noch genug Zeit haben für eine Diskussion. Also zunächst einmal, was ist Populismus? Sie haben schon verschiedene Begriffe damit verbunden und die waren teilweise recht unterschiedlich. Manipulation, reißerisch, Journalisten, AfD, Volks, Hetze kam auch darin vor, Gefährdung der Demokratie, all das war da drin. Und Sie sind nicht alleine damit. Diese Folie wähle ich immer aus, weil sie ziemlich schrecklich aussieht. Und da komme ich wieder auf Carl Smurdo zu sprechen. Der hat ein heute noch interessant zu lesendes Buch geschrieben, The Populist Radical Right in Europe, 2007, eigentlich immer noch ein Standardwerk. Und er hat Folgendes gemacht. Der hat sich einmal angeschaut, wie viele Begriffe eigentlich innerhalb der Forschung verwendet wurden, um eine ähnliche oder ein und dieselbe Parteienfamilie zu bezeichnen. Also irgendwie sind all diese Begriffe, die Sie hier sehen, in der Forschung immer verwendet worden für rechte, rechtsradikale, rechtsextreme Parteien. Und man hat dann gesagt, oder Carl Smurdo ist es zu verdanken, dass er gesagt hat, eigentlich gibt es sozusagen etwas, das denen gemeinsam ist. Und das zu benennen, haben im Grunde genommen diese bislang versäumt. Also die rechte Parteienfamilie wurde mit Begriffen bedacht wie exklusionistischer Populismus, Nationalpopulismus, Rechtspopulismus, Ethnonationalismus, auch Exoten wie reaktionärer Tribalismus. All das sind Begriffe, die wurden für etwas verwendet, von dem Carl Smurdo mit Blick auf die Forschung gesagt hat, es gibt einen gemeinsamen Kern und der besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil dieses Kerns ist der Populismus. Populismus, und ich werde darauf gleich noch mal ein bisschen stärker eingehen auf den nächsten Folien, aber das heißt auch, dass es sich ein bisschen wiederholen wird, das ist aber gar nicht so schlimm, damit man ein bisschen gewahr wird, was die Forschung unter Populismus versteht. Es gibt noch andere Populismusverständnisse, auch innerhalb der Forschung gibt es andere, aber unter den Empirikern und diejenigen, die den sogenannten Ideational Approach verfolgen, das werden Sie in der Forschung immer mal wieder lesen, unter denen ist das im Grunde genommen der Standard, was wir unter Populismus begreifen. Populismus besteht im Wesentlichen aus zwei Elementen. Erstens, Populisten behaupten, sie vertreten den Willen des als homogen gedachten Volkes. Und die Homogenität besteht sozusagen analytisch getrennt beim Populismus noch nicht in der Ethnie und auch noch nicht in der Kultur, sondern da geht es erstmal darum, dass die behaupten, das Volk hat einen politischen Willen. Und über sich selbst sagen Populisten und wir kennen den. Jan-Werner Müller hat das in seinem Essay Was ist Populismus? 2015 bei Suhrkamp erschienen, ganz interessant zu lesen, gerade so zum Einstieg, so beschrieben, Populisten glauben den Volksgeist zu kennen und zu vertreten und zu verkörpern. Also der Rekurs auf das homogene Volk, uns hier unten, das ist der erste Bestandteil des Populismus. Der zweite Bestandteil des Populismus ist, der Willen dieses Volkes, von dem die Populisten sagen, ihn zu kennen, wird in Stellung gebracht gegen eine davon abgegrenzte feindliche Gruppe und das ist das politische Establishment. Nicht zwingend die Eliten. Es gibt auch Populisten, die selbst zu den Eliten gehören. Denken Sie an Donald Trump. Aber das politische Establishment, also die tradierten politischen Akteure, Parteien, Politiker und zum Teil auch Institutionen. Und diese Gruppe wird sozusagen als dem Volk feindlich dargestellt. Also die da oben haben den Bezug zum Volk verloren. Die da oben haben kein Interesse an uns, sind inkompetent und so weiter. Und da geht es also darum, dass sozusagen die Legitimität der politischen Repräsentanten in Frage gestellt wird. Es wird ihnen nämlich unterstellt, die vertreten den Volkswillen gar nicht. Das ist der Populismus. Ich gehe gleich nochmal ein bisschen stärker darauf ein. Das Zweite, was wir mit Rechtspopulismus meinen, ist im Grunde genommen, sozusagen konzeptionell gedacht, ein Additiv. Das kommt sozusagen zu dem, was wir allein unter Populismus verstehen, dazu. Und da geht es dann nicht um die da oben, sondern da geht es um uns gegen die da draußen. Die da draußen sind all diejenigen gesellschaftlichen Gruppen, denen Beteiligung, Recht zur Beteiligung, Zugehörigkeit zu uns abgesprochen wird. Und das kann ganz unterschiedliche Gruppen betreffen. Da gibt es teilweise gewaltige Unterschiede, oder zumindest empirisch erscheinen sie gewaltig, so im Alltag ein bisschen weniger. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das 2006er Wahlprogramm der PVV, der Partei für die Freiheit in den Niederlanden von Geert Wilders, die einige von Ihnen auch kennen werden, zumindest vom Namen, die hat einen ganz bemerkenswerten Satz. Ich glaube, es war 2006 oder 2010. Im Wahlprogramm, da stand drin, Homosexualität ist Teil der niederländischen Kultur. Das ist ein Satz, den würden Sie bei der AfD niemals lesen, den würden Sie beim Front National niemals lesen, wahrscheinlich auch nicht bei der FPÖ. Und es gibt sozusagen bei den gesellschaftlichen Gruppen, die ausgegrenzt werden, wer diese Gruppen sind, gibt es relativ interessante Unterschiede zwischen den Parteien, aber auch über Zeit. Und es gibt teilweise also zu diesen Gruppen gehören beispielsweise typischerweise gesellschaftliche Minderheiten, ethnische Minderheiten, religiöse Minderheiten, vor allem Muslime. Antisemitismus ist nicht in allen rechtspopulistischen Parteien präsent. Es gibt Parteien, rechtspopulistische Parteien, die sind nicht antisemitisch, aber es gibt auch andere Parteien, da gibt es durchaus solche Strömungen. Also ein bisschen nochmal, um das zu vergegenwärtigen. Populismus heißt, es ist die Idee, dass das Volk gegen das politische Establishment mobilisiert werden muss. Und das bedeutet, dass dem Volk auch ein einheitlicher politischer Wille unterstellt wird. Das bedeutet übrigens auch, diejenigen, die diesem politischen Willen nicht folgen, gehören auch zum Volk nicht dazu. Ein interessanter Aspekt, den ich hier herausgreifen will, auf den letzten Punkt gehe ich nicht ein, weil er eher subsidiär ist. Ein interessanter Aspekt, den ich herausgreifen will, ist der, dass Populismus ein spezifisches Verständnis von Demokratie ist. Es genügt nicht, Populismus mit Extremismus oder per se einfach mit Demokratiefeindlichkeit zu übersetzen. Da werden wir sozusagen dem Phänomen nicht gerecht. Sondern es ist ein illiberales Demokratieverständnis. Das besteht darin, dass Populisten die Souveränität des Volkes, die ja Teil jeder Demokratie ist, überbetonen und die rechtlichen und institutionellen Beschränkungen dieses Volkes, das Teil der liberalen Demokratie ist, nicht nur unter den Tisch fallen lassen, sondern im Prinzip als dem Volkswillen feindlich gegenüber betrachten. Und so können Sie beispielsweise auch erklären, warum es in Ungarn oder in Polen zu Verfassungsreformen gekommen ist, die die Justiz einschränken, die die Medienfreiheit einschränken und so weiter. Das wurde teilweise in Polen wörtlich damit begründet, dass sozusagen der Wille des Volkes in dieser Justiz nicht repräsentiert sei. Und genau das ist damit gemeint. Was heißt nun rechter Populismus? Wir haben im Kopf, was wir mit Populismus meinen und gehen etwas weiter. In der Forschung spricht man von Rechtspopulismus als exklusiver Variante oder exklusionistischer Variante, je nachdem, wie Sie es übersetzen. Das heißt, das Volk wird nicht nur sozusagen, da wird nicht nur gesagt, die haben einen politischen Willen, sondern wird auch gesagt, die sind kulturell oder ethnisch oder wie auch immer homogen. Ich benutze jetzt kulturell als Oberbegriff. Carsten Mödde sagt, dass sozusagen das Kernelement des rechten Populismus ist der Nativismus. Das heißt, Rechtspopulisten sagen, die Eingeborenen, die Autochtonen, die das Recht haben, hier zu sein, die müssen ihre Rechte verteidigen gegenüber Fremden. Und das bedeutet, dass sozusagen die kulturelle Identität konstruiert wird. Da wird also keine reale kulturelle Identität, die ja von sich aus überhaupt nicht in der Form materiell existiert, sondern sie wird konstruiert. Und sie wird sozusagen gegenüber zwei Bedrohungsszenarien konstruiert. Das eine Bedrohungsszenario ist das von außen, nämlich die Überfremdung. Denken Sie an Begriffe wie Asylschwemme. Denken Sie an Begriffe wie Islamisierung. Also da ist diese von außen kommende Bedrohung der Überfremdung versprachlicht. Und dann als Bedrohungsszenario von innen. Ich habe ja eben schon gesagt, es gibt Parteien, die sind sozusagen nicht homosexuellenfeindlich im rechtspopulistischen Spektrum, aber viele sind es. Und da wird sozusagen die Tatsache, dass beispielsweise die traditionelle Ehe tatsächlich erodiert, also weniger Menschen bleiben ihr Leben lang verheiratet, es gibt einen Anstieg in den geschlossenen Ehen, aber weniger Menschen bleiben ihr Leben lang verheiratet, ich glaube die Chance ist 50-50. Das wird aber in Verbindung gebracht mit einer Gruppe, die als bedrohlich gezeichnet wird. Und so erklärt sich beispielsweise auch seitens Rechtspopulisten der Widerstand gegen die sogenannte Homo-Ehe oder die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Da wird nämlich sozusagen das Narrativ aufgemacht, dass denjenigen etwas gegeben wird, was uns genommen wird, uns Normalen. Dass das miteinander überhaupt nichts zu tun hat, spielt dabei keine Rolle. Und es geht darum, dass dieses Bedrohungsszenario verwendet wird und offensichtlich auch wirkt. In der Forschung eine interessante Frage ist, gibt es einen linken Populismus? Rein analytisch, wenn ich das anwende, was ich Ihnen eben gezeigt habe, dieses Dreieck, dass es den Populismus gibt und es gibt ein sozusagen ideologisches Additiv, dann müsste man eigentlich sagen, ja, weil man kann ja den Populismus auch mit linken politischen Ideen verbinden, also kann es auch Linkspopulismus geben. Und in der Forschung sagt man in der Tat, Linkspopulismus ist die inklusive Variante des Populismus. Man sagt also, das Volk ist kulturell heterogen. Also das wird sozusagen auch gerade befürwortet. Also dieser Binnenpluralismus, dass das Volk heterogen sei, das ist im Linkspopulismus sozusagen mit eingepreist. Welche Varianten, welcher politischen Positionen gehören zum linken Populismus dann dazu? Wir gucken gleich, wie das in der Empirie aussieht. Der linke Populismus hat einen ganz starken Anti-Elitismus und der richtet sich vor allem gegen ökonomische Eliten. Das sehen Sie, wenn Sie sich beispielsweise Syriza ansehen, das sehen Sie, wenn Sie sich die Linke ansehen. Also da geht es ganz stark darum, dass es eine Abgrenzung stattfindet gegen ökonomische Eliten, die Konzerne, die Bosse. Ich war jetzt Samstag war ich auf einer Veranstaltung der ehemaligen Funktionäre der Postgewerkschaften, die haben ihre alten Plakate aufgestellt und ich hätte die am liebsten mitgenommen, weil da können Sie diese Abgrenzung gegen ökonomische Eliten ganz greifbar sehen. Das war ganz interessant. Das Selbstverständnis als Antifaschismus gehört dazu und was sehr häufig ist, ist sozusagen Anti-Amerikanismus. Also auch das ist ein ideologischer Bestandteil der Linken und eines linken Populismus. Ich muss hier immer dazu sagen, den Begriff Populismus zu verwenden triggert, aber ich verwende ihn nicht sozusagen politisch wertend, sondern es ist ein Begriff, mit dem wir in der Forschung umgehen und alle Begriffe, die ich hier verwende, sind natürlich streitbar und ich freue mich natürlich, wenn wir gleich in der Diskussion auch darüber debattieren können. Schauen wir uns einmal an, wie es in Europa mit dem Populismus steht und ich schaue mir sozusagen vor allem die Parteienebene an. Also zunächst einmal die Ideologie und die politischen Positionen der Parteien selbst. Ich zeige Ihnen jetzt ein paar Plakate, ein paar Statements von Parteien, die so ein bisschen Fleisch an das bringen, was Sie jetzt erstmal theoretisch kennengelernt haben. Das erste ist ein Klassiker. Ja? Kennt ihn noch jemand? Jörg Haider. Jörg Haider, ehemaliger Vorsitzender der FPÖ, inzwischen verstorben vor einigen Jahren, dann Vorsitzender des BZÖ. Und da sehen Sie, das ist also ganz typisch. Was ist da alles drin?
Weil ihr jetzt am Radiogerät nicht sehen könnt, was bei dem Vortrag zu sehen war, will ich ganz kurz das Plakat beschreiben. Wir sehen Jörg Haider in gemütlicher Position, daneben ein Spruch, sie sind gegen ihn, weil er für euch ist. Und ganz unten drunter steht noch, einfach ehrlich, einfach Jörg.
Das ist ein sehr altes Plakat bereits, aber fangen wir erstmal unten an. Also dieses, was für Populismus relativ typisch ist, ist der Rekurs auf Common Sense, ja, also auf den einfachen Mann. Und wenn Sie hier sozusagen eine Beschreibung haben, es einfach, ehrlich, dann heißt das, das ist eigentlich so eine Normalitätszuschreibung. Also einer wie du und ich, denn wer will nicht ehrlich sein? Wir würden ja alle von uns behaupten, dass wir einfach ehrlich sind, also die meisten. Und das andere, das ist ein Satz, der im Prinzip schon ja fast idealtypisch ist für den Populismus, denn da ist alles drin. Man kann ja fast sozusagen aus forscherischer Sicht fast dankbar sein. Ja? Denn da ist ja im Prinzip bereits drin der Rekurs zum Volk, also der Rekurs auf das Volk, euch, und verbunden mit den Eliten, die sich sozusagen gegen das Volk gewendet haben. Und deshalb sind sie diese Elite, das politische Establishment gegen Jörg Haider, denn Jörg Haider ist der, der für euch spricht, die Vox Populi sozusagen. Es gab übrigens mal eine Partei, die Pro-Bewegung, sagt die jemandem noch was? Ich weiß nicht, in Thüringen war das glaube ich nicht so stark, Pro-NRW, das war eine relativ große Partei, die gab es auch als Pro-Deutschland und die haben dieses Plakat mit ihrem eigenen Spitzenkandidaten adaptiert, nur kannte den niemand und da ist es dann relativ schwierig, also den Volkstribun auch glaubwürdig rüberzubringen. Es gibt aber auch noch andere Parteien, die ähnlich funktionieren und es gibt Chiffren, die sind ein bisschen komplizierter. Die AfD wird Ihnen auch im Vortrag immer wieder begegnen, weil sie inzwischen eine relativ typische rechtspopulistische Partei ist, zumindest nach dem Konzept, was wir anwenden. Das können wir auch empirisch nachweisen, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber was Sie hier sehen können, ist im Grunde genommen auch eine Form der Anti-Establishment-Haltung, aber nicht gegen die nationalen Eliten, sondern gegen die europäischen Eliten.
Auch an dieser Stelle schalte ich mich kurz ein und sage euch, was für ein Plakat zu sehen war. Es war ein Plakat der AfD. Im Hintergrund sehen wir ein Bild von Kim Jong-un und davor ein Spruch: Was haben das dicke koreanische Kind und die EU gemeinsam? Das Demokratieverständnis.
Und was hier sichtbar wird, ist etwas ganz Interessantes. Populisten beschreiben sich selbst nämlich sehr häufig als Verteidiger der Demokratie. Also der Demokratie im Sinne direkter Volksherrschaft oder Umsetzung des Volkswillens. Das ist nicht das gleiche institutionell wie direkte Demokratie in der Schweiz. Und sie sagen dann sozusagen, also gerade mit Blick auf die EU wird die EU gerne als Überstaat, als totalitär, als Kunststaat tituliert. Und diese Haltung, dass sozusagen etwas antidemokratischer, undemokratisch sei, das ist für Populismus auch in dieser drastischen Darstellung relativ typisch. Das ist so die Anti-Establishment-Haltung. Und dann haben wir ja gesagt, Populismus besteht aus zwei Elementen, oder Rechtspopulismus besteht aus zwei Elementen, nämlich dem Populismus und der rechten Ausprägung. Und diese rechte Ausprägung ist das, was uns hier interessiert. Ich würde gerne allein auf das mittlere Plakat eingehen. Das mittlere Plakat ist von der dänischen Volkspartei und ich selber spreche kein Dänisch. Wenn jemand Dänisch spricht, korrigiere Sie eher mich, aber ich habe mir sagen lassen, da oben, die kennen das Forett, was ich völlig falsch ausspreche, heißt, es wird Recht gesprochen.
Und wieder, damit euch das klar wird, unter diesem Spruch, den hier der Referent gerade übersetzt hat, sehen wir ein Bild von einer Person in einer Burka. Wir sehen nicht sehr viel, wie das eben bei solchen Bildern dann oft der Fall ist. Auf jeden Fall sitzt diese Person in einer Richterpose mit so einem Hammer, wie er beim Rechtsprechen dann auf den Tisch gehauen wird.
Und ich habe ja eben gesagt, es gibt sozusagen ganz typische Bedrohungsszenarien, die Rechtspopulisten eröffnen, Überfremdung. Aber das Interessante am Rechtspopulismus, so im Nachgang des 11. September 2001, so mehrere Jahre später setzte das ein, da gibt es auch Nachahmungseffekte zwischen den Parteien, ist das Folgende. Nämlich, dass im Grunde genommen es nicht darum geht, dass sozusagen einfach relativ platt so ethnische Minderwertigkeit gezeichnet wird. Alte Plakate der Republikaner, da waren dann sozusagen diese Frauen und Männer auf dem fliegenden Teppich, die so rassistische Karikaturen waren, sondern hier geht es darum, dass die Parteien sagen, schaut her, hier kommt eine Kultur, die passt nicht zu uns, weil sie unsere liberalen Werte bedroht. Und das ist im Prinzip etwas, was sozusagen den Rechtspopulismus, den anti-islam orientierten Rechtspopulismus vom klassischen Rechtspopulismus und Extremismus unterscheidet. Und es ist für die Rechtspopulisten zum Teil auch relativ bequem oder relativ günstig, sich so selbst zu beschreiben und so selbst darzustellen, weil das auch wiederum bedeutet, sie können sagen, schaut her, wir sind die Verteidiger unserer Frauenrechte, wir sind die Verteidiger der Liberalität und der Demokratie. Und solche Plakate gab es auch bei der letzten Bundestagswahl etwa in Deutschland. Vielleicht erinnern Sie sich, ich habe es jetzt nicht hierbei, ich habe das nochmal in einem anderen Vortrag gehabt. Da gab es bei der AfD dieses Plakat mit den Frauen in den Bikinis, die am Strand sind, alle von hinten fotografiert. Und da ging es auch darum, dass sozusagen wir die Freiheit unserer Frauen oder die Freiheit der Frauen nicht einschränken lassen. Also das ist im Prinzip ein ganz ähnliches Narrativ. Das überspringe ich kurz. Und wir haben aber sozusagen diese Beschreibung, dass es ein Volk gibt und dieses Volk ist sozusagen abzugrenzen von einer Elite. Also es gibt zwei Gruppen, eine kleine Elite und eine große, das ist sozusagen das Volk, das sind wir. Das sind diejenigen, auf denen wir, Populisten, uns positiv beziehen wollen und die wir sozusagen verteidigen wollen. Diese Logik, die gibt es natürlich auch im linken Spektrum. Und das Plakat da oben links ist ein Plakat der Labour Party, das man in den sozialen Netzwerken findet, for the many, not the few, für die vielen, nicht die wenigen. Und etwas Ähnliches sehen Sie im Prinzip auch hier bei einem alten Plakat der PDS.
Das Plakat der PDS trägt hier in der Präsentation den Schriftzug Millionen sind stärker als Millionäre. Und daneben sehen wir noch einen der Partei Die Linke, genug gelabert, 10 Euro Mindestlohn jetzt.
Interessanterweise, bei der Labour Party, das ist nicht erst mit Jeremy Corbyn entstanden, sondern solche Narrative gab es bereits bei Tony Blair. Also Tony Blair, die haben das sozusagen auf die politische Mitte bezogen, aber Tony Blair hat über die Labour Party Mitte der 90er gesagt, we're back as the party of the people, we're back to speak for the people. Also das gibt es, da gibt es eine relativ lange Tradition innerhalb der Labour Party. Jetzt haben wir nur einige Schlaglichter gesehen. Und interessant ist das Ganze eigentlich erst im internationalen Vergleich. Und wie vergleichen wir? Indem wir quantifizieren. Ich habe Ihnen hier zwei Grafiken mitgebracht oder zwei Folien mit je zwei Grafiken. Die sehen erstmal verwirrend aus, sind sie aber nicht, wenn man die Logik dahinter sich vergegenwärtigt hat. Also, das ist der sogenannte Chapel Hill Datensatz. Das sind die Mittelwerte von Experteneinschätzungen zu politischen Parteien. Okay. Und Sie sehen bei jeder Grafik zwei Achsen. Eine X-Achse und eine Y-Achse. Und wir schauen uns erstmal zwei Dimensionen an. Auf der X-Achse die sogenannte gesellschaftspolitische Dimension. Also so etwas wie Position zur Migration, Integration, Position zur Familienpolitik, Position zur Umweltpolitik. Das ist die erste große Dimension, die wir in der Politikwissenschaft unterscheiden. Links heißt, die Parteien haben auf der gesellschaftspolitischen Ebene eine progressive Haltung und rechts, also 10 heißt, sie haben eine besonders konservative oder restriktive Haltung. Das ist die X-Achse. Und die Y-Achse heißt, wie stark benutzt die Partei Anti-Establishment-Rhetorik? Ich benutze diesen Indikator, dieses Item, weil es keine, weil es in diesem Datensatz noch kein Populismus-Item gibt. Was können wir sehen? Wir sehen erst einmal, in Westeuropa zerfällt es im Prinzip recht schön in zwei Gruppen. Es gibt sozusagen Anti-Establishment-Parteien. Und wir wissen, Anti-Establishment hat was mit Populismus zu tun. Die sind sozusagen eher auf der politischen Linken, gesellschaftspolitisch. Und es gibt Anti-Establishment-Parteien, Sie sehen auch dort ist ungefähr in der Mitte die AfD, das ist die AfD 2013, der Datensatz von 2014, es gibt noch keinen jüngeren. Und Sie sehen, da gibt es sozusagen auch Anti-Establishment-Parteien auf der politischen Rechten. In Mittelosteuropa sieht es etwas anders aus. Da sind die allermeisten Anti-Establishment-Parteien gesellschaftspolitisch eher rechts. Also Sie sehen dort oben etwa die Jobbik, irgendwo da müsste auch Fidesz ist hier. Die hat man nicht so stark Anti-Establishment eingestuft, weil sie an der Regierung ist. die finde ich etwas schwierig, aber so ist der Datensatz. Also Sie sehen, da klumpt es sich sozusagen auf der gesellschaftspolitischen Rechten. Die zweite Ebene, die wir uns anschauen können, ist die Wirtschaftspolitik. Das, was wir klassisch mit links und rechts verbinden, heißt links ist staatsorientiert, rechts ist marktorientiert. Sie sehen wieder die Y-Achse, das ist, wie stark sind die Parteien in ihrer Anti-Establishment-Rhetorik, und dann hier 0 ist ökonomisch links, 10 ist ökonomisch rechts, also marktorientiert. Und was können wir hier sehen? Das Spannende hierbei ist, dass im Grunde genommen wir diese zwei großen Gruppen nicht haben, die wir eben gesehen haben. Also auch Parteien, die wir als rechtspopulistisch bezeichnen würden, sind nicht wirtschaftlich zwingend rechts. Die gibt es auch. Aber es gibt eine ganze Menge politischer Parteien in der rechtspopulistischen Parteienfamilie, die sind gesellschaftspolitisch rechts, aber wirtschaftspolitisch sind die beispielsweise für Ausbau, Erhalt des Sozialstaats, für stärkeren Protektionismus und so weiter. Das heißt, wenn wir über Rechtspopulismus sprechen heutzutage, dann sprechen wir über gesellschaftspolitischen Rechtspopulismus. Das war nicht immer so. Früher tatsächlich, so in den 80er Jahren, waren ein Großteil der rechtspopulistischen Parteien auch ökonomisch marktorientiert. Es wird aber noch komplizierter. Die Frage, die wir uns ja stellen müssen, ist, sind denn alle rechtspopulistischen Parteien gleich? Also sind die alle auf die gleiche Weise volkszentriert und Anti-Establishment orientiert? Oder gibt es da Varianz? Und was ich Ihnen hier zeige, sind ganz frische Ergebnisse, erst von letzter Woche, die ich mit einem Kollegen, mit Simon Franzmann von der Universität Düsseldorf zusammen erhebe, und wir gucken uns sozusagen in ganz unterschiedlichen, ich glaube 30 verschiedenen Indikatoren, gucken wir uns Populismus in Wahlprogrammen an, nur in Wahlprogrammen. Das heißt, wir machen auch nur Aussagen über Wahlprogramme. Es ist immer so eine Frage, was Sie sich sozusagen empirisch heranholen, wenn Sie Parteien untersuchen. Da können Sie Expertenumfragen nehmen, wie gerade eben gesehen. Da können Sie Einstellungen der Mitglieder nehmen oder aber Sie nehmen Parteiprogramme. Aber jede dieser Datengrundlagen ist natürlich begrenzt. Und was Sie sehen können, ist was ganz Interessantes. Wir haben auf der Y-Achse wieder die Anti-Establishment-Haltung. Die geht von 0 bis 1, also Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Und die Volkszentrierung geht auch von 0 bis maximal 1. Also das sind sozusagen die Prozentanteile der jeweiligen Dimensionen in den Wahlprogrammen. Und was können wir sehen? Wir können sehen, dass im Grunde genommen in diesem Spektrum, da kommen noch viel mehr Parteien hinzu, das sind nur die allerersten, aber die wollte ich Ihnen doch zeigen, dass innerhalb dieses Spektrums tatsächlich eine große Varianz allein schon in diesen zwei groben Dimensionen von Populismus herrscht. Wenn Sie die Programme der Dänischen Volkspartei lesen, das sind noch nicht alle, da kommt noch eins hinzu, wenn Sie die lesen, das ist ganz interessant, da finden Sie kaum irgendwie Aussagen gegen die da oben. Aber es gibt ganz viele Aussagen über unser Dänemark und sozusagen positive Aussagen über das dänische Volk und die dänische Kultur, aber kaum Anti-Establishment-Aussagen. Und eine ähnliche Partei, die das auch so macht, sind die Schwedendemokraten. Also da gibt's offensichtlich Varianz. Und jetzt ist die Frage, wie ist das denn über Zeit? Hier ist schon Zeit mit eingepreist. Ach, übrigens, mit eingepreist, aber wir schauen uns das gleich nochmal in der Verlaufsgrafik ein bisschen anders an. Übrigens, was ich noch sagen wollte, schauen Sie mal, die AfD 13 ist populistischer als die AfD 17 in ihrem Wahlprogramm. Warum? Das muss man sozusagen sich vor Augen halten, wenn man Wahlprogramme untersucht. Das Wahlprogramm der AfD 2013 ist 4 Seiten lang, das Wahlprogramm der AfD 2017 über 70 Seiten lang. Und das bedeutet, da ist natürlich viel mehr drin, und der Anteil sozusagen des Populismus an Wahlprogrammen sinkt. Das ist aber sozusagen kein Problem mit Blick auf den Indikator, weil wir ja auch nur Aussagen über die Wahlprogramme machen. Also wir machen Aussagen über die Dokumente, mit denen die Parteien an die Wählerinnen und Wähler und an ihre eigenen Mitglieder herantreten. Und im Grunde genommen könnte man sagen, dieses Sinken des Populismusgrades im Wahlprogramm ist vielleicht auch ein Indikator für Professionalisierung und ideologische Ausdifferenzierung von Parteien. Schauen wir uns das Ganze im Verlauf an. Was sehen wir? in allen Parteien, bis auf die AfD, aber in allen Parteien, wie gesagt, zur Dance-Volke-Partie kommt noch, das ist vorläufig, da kommt noch ein Programm hinzu, steigt der Populismusgrad über die Jahre an. Und zwar sehr stark. Also das ist sozusagen die Multiplikation der beiden Dimensionen, da bekommen Sie dann einen Gesamtwert und Sie sehen, dass sozusagen zumindest bei zwei Parteien das extrem stark ansteigt. Und die Frage, die wir uns dann natürlich stellen, ist warum? Ein spannender Befund ist der, dass die FPÖ 2002 an der Regierung war. Das ist, und wenn Sie das Programm lesen, das ist ganz interessant, da steht im Prinzip überhaupt nichts drin, was Sie mit einer populistischen Partei verbinden. Also da gibt es ein paar Sätze, aber das ist ein unglaublich geringer Anteil, obwohl wie die AfD die FPÖ als rechtspopulistische Partei bezeichnen würden. Und wenn wir noch mehr in die Tiefe gehen, dann schauen wir uns mal die AfD zwischen 2013 und 2017 an. Ich hätte auch die SVP oder die Dance-Volke-Partie oder die FPÖ nehmen können. Das ist rein der Tatsache geschuldet, dass das die Partei ist, die für Sie am nächsten und am interessantesten ist. Was ich mir hier angucke, ist nur die Anti-Establishment-Haltung. Und versuchen Sie mal sozusagen nicht zu gucken, wie hoch die Balken insgesamt sind. Das ist für uns jetzt gerade mal nicht so interessant, weil wir gucken uns an, wie ist eigentlich die interne Verteilung. Und das ist ganz spannend. Wir können bei der AfD 2013 gegenüber 2017 sehen, der Unterschied zwischen nationalen Eliten, also nationalen Eliten als Feindbild und die internationalen Eliten, vor allem die EU, wird viel geringer. Das gleicht sich sozusagen an. Das ist auch ganz plausibel. 2013 war die AfD vor allem eine euroskeptische Partei, zumindest in ihrer Programmatik. Sie hatte bereits ein Umfeld und Mitglieder, die rechts, durchaus klassisch rechtspopulistisch waren, aber in der Programmatik war sie euroskeptisch. Und das gleicht sich sozusagen im Verhältnis dieser beiden Ausprägungen zueinander an. Und wenn wir das jetzt sozusagen bei allen Parteien beobachten, und das tun wir tatsächlich, dann sehen wir, da tut sich was. Also das Establishment, gegen das es geht, ist nicht immer das Gleiche. Und das ist auch nicht vage. Also das ist nicht einfach irgendein vages Die da oben, sondern ganz häufig sind das sozusagen tatsächlich ganz bestimmte Gruppen. Und wir müssen uns fragen, warum wählen diese Parteien diese Gruppen aus? Warum positionieren die sich gegen bestimmte Gruppen und gegen andere weniger? Warum finden wir bei der Dänischen Volkspartei kaum Anti-Establishment-Haltung vor, obwohl wir sie als Rechtspopulisten bezeichnen? Aber das ist etwas, was wir im Verlaufe des Projekts noch weiter verfolgen werden. Gehen wir dann auf die Wählerstrukturen. Wir gehen von den Parteien weg und wir fragen uns, wer sind eigentlich die Leute, die wählen und warum? Und wenn Sie so sich die Medienlandschaft angucken und Sie gucken sich Wahlberichterstattung zu Landtagswahlen an und die AfD hat irgendwo 15-25%, oder Sie gucken sich Wahlberichterstattung zu Europawahlen an, wo der Front National stärkste Partei ist oder die PVV stärkste Partei ist, dann kommen dann immer Einschätzungen, wer die jetzt gewählt hat. Manche sind faktenbasiert, manche sind Vermutungen. Wie ist das mit der Forschung? Was sagen wir? Grundsätzlich, es gibt einen schönen Text von Arzheimer, ich habe die Zitation nicht ganz ausgeschrieben, werde das aber machen für die Version, die Sie nachher runterladen können, weil der Text wirklich toll ist. Also das ist sozusagen eine Zusammenfassung darüber, über die verschiedenen Wählergruppen, beziehungsweise über die verschiedenen Ansätze, wie das zu erklären ist, dass diese Parteien Wähler gewinnen. Und da gibt es sozusagen einen Satz, den wir uns so ein bisschen rausschreiben können und den wir uns verinnerlichen können. Die Wahrscheinlichkeit, rechtspopulistische oder rechtsradikale, das wird oft in einen Topf geworfen, Parteien zu wählen, ist bei jungen bis mittelalten Männern mit formal niedriger Bildung, also mittlerer oder niedriger Bildungsgrad, Haupt- oder Realschulabschluss, ich finde die Unterteilung auch unglücklich, aber sie wird nun mal so verwendet, in industriellen Berufen relativ zu anderen Gruppen gesehen hoch. Das ist die eine Aussage. Die andere Aussage ist aber, es ist kompliziert. Es kommt nämlich darauf an, was wir untersuchen. Und hier steckt eine unglaubliche Fülle an Inhalt drin, die werde ich Ihnen hier nicht referieren, sonst würde es dauern. Sondern was ich machen möchte, ist Ihnen hier vermitteln, sehr viele Studien finden Effekte auf verschiedenen Ebenen, die in der Lage sind, rechtspopulistisches Wahlverhalten zu erklären. Und es gibt auch Effekte, von denen wir erwarten, dass sie existieren und sie existieren nicht. Beispielsweise gibt es Studien, die zeigen können, Arbeitslosigkeit hat nicht den Einfluss, von dem wir glauben, dass sie ihn hat. Also es ist nicht so, dass unter den Bedingungen von Arbeitslosigkeit unbedingt jetzt stärker rechtspopulistisch gewählt wird als sonst. Ich gehe einfach ein bisschen eklektisch durch. Es gibt Arbeiten, die sagen, das hat etwas damit zu tun mit der charismatischen Führungspersönlichkeit, mit denen solche Parteien oftmals auftreten. Also es hat etwas damit zu tun mit der Performance von Marine Le Pen oder mit der Performance von Geert Wilders. Das sind beides charismatische Führungspersönlichkeiten. Aber ja offensichtlich nicht nur. Es gibt auch Parteien, die reüssieren, obwohl sie solche Führungspersönlichkeiten gar nicht haben. Die AfD ist so ein Fall, zumindest lange Zeit. Ob man jetzt Gauland und Weidel als charismatische Führer bezeichnen will, da bin ich nicht sicher, aber zumindest Bernd Lucke war es im Grunde genommen nicht. War auch übrigens, wir haben das mal getestet, Bernd Lucke war seinerzeit kaum bekannt in der Wählergruppe, sehr interessant eigentlich. Auf der mittleren Ebene die Frage, ich greife eines heraus, hat das was damit zu tun, dass sich Parteien zu sehr ideologisch angleichen? Also da gibt's ja schon mal die Vermutung, weil sich CDU, CSU und SPD immer ähnlicher werden, und den gleichen Vorwurf gibt's übrigens in anderen Ländern ganz genauso, weil die sich immer ähnlicher werden, gewinnen die Ränder. Manche Studien stützen das und andere problematisieren das, stützen es eher nicht. Es ist ein sehr plausibles Argument, dass sozusagen eine mangelnde ideologische Unterscheidbarkeit auf der Wähler, also seitens der Wähler, zur Stärkung der Ränder führt, aber das sind nicht zwingend die rechten Ränder. Ich belasse es dabei, ich würde gerne tatsächlich eine jüngere Studie zitieren, die hat mal die Wählerschaften verglichen. Und da kommt jetzt mal so ein bisschen Fleisch dran. Also es gibt schon Tendenzen, die können wir sehen. Die haben mal gesagt, wenn wir in alle sozusagen uns Länder vergleichen, verschiedene radikale Rechte, das sind also auch Populisten, und radikale Linke Parteien anschauen, also populistische Parteien unterschiedlicher ideologischer Ausprägung, welche Gemeinsamkeiten finden wir denn bei den Wählern? Welche Eigenschaften dieser Wählerinnen und Wähler haben positive, welche haben negative Effekte auf die Wahrscheinlichkeit, dass die eine rechtspopulistische, linkspopulistische, andere populistische Partei bei sich im Land wählen, und welche haben gar keine? Und er hat sich also verschiedene Aspekte angeguckt. Einkommen, Arbeitslosigkeit, Bildung, Gender, Religiosität, Misstrauen in die Politik, Links-Rechts-Radikalismus, Zufriedenheit mit der Ökonomie, negative Haltung zur Migration, Euroskeptizismus und so weiter. Und ich möchte einfach drei Punkte herausgreifen, weil da finden wir zwischen den einzelnen Wählerschaften dieser Parteien, der FPÖ, der Dance-Volker-Partie, der PVV, der Linken, die AfD sind diesen Datensatz nicht drin, finden wir gewisse Gemeinsamkeiten. Die erste Gemeinsamkeit ist, je höher der formale Bildungsgrad, desto niedriger die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Partei wählt, die populistisch rechts steht. Bei Linkspopulisten finden wir gar keinen Effekt vor. Also das scheint sich tatsächlich auch im internationalen Vergleich zu bestätigen. Das zweite ist politisches Misstrauen. Je höher das Vertrauen in die, das Misstrauen in die Politik, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Partei gewählt wird. Vor allem eine rechtspopulistische Partei, aber das trifft beispielsweise auch auf die Linke zu. Also auch die Wählerinnen und Wähler der Linken haben ein geringes Vertrauen in die herrschende Politik. Und bei den Rechtspopulisten, bei allen, und das ist das, außer bei den Schwedendemokraten interessanterweise, dürfte sich aber inzwischen auch geändert haben, aber das ist das, was es am besten erklärt. Und das trifft auch auf Deutschland zu. Das ist bei der AfD das gleiche Ergebnis. Was sozusagen übergreifend die Wahl rechtspopulistischer Parteien erklärt, ist die negative Haltung zu Migration und Integration. Und das galt bei der AfD interessanterweise bereits 2013. Und mit Blick auf die AfD, aber auch auf andere rechtspopulistische Parteien, können wir sehen, die Wahl dieser Parteien ist kein diffuser Protest, sondern die Wahl dieser Parteien, das sind nicht einfach Push-Faktoren, sozusagen die werden von den anderen Parteien abgestoßen, sondern es sind Pull-Faktoren. Das bedeutet, sie sind von diesen Rechtspopulisten und ihrer Programmatik oder den Positionen, die sie übernehmen, angezogen. Also es gibt eine programmatische oder issue-basierte Übereinstimmung zwischen der Wählerin und Wählerschaft und diesen Parteien. Das würde ich kurz überspringen. Oder wissen Sie was, ich überspringe es nicht. Ich habe ihn ja, der Vortragstitel heißt ja auch Populismus als Programm und Einstellungsmerkmal. Und in jüngerer Zeit, also jüngerer Zeit in Wissenschaftsjahren heißt seit 4 Jahren, ist man dazu gekommen, Populismus nicht nur als Programm oder als Narrativ, also oder als Narrativ zu verstehen, Framing, sondern man hat gesagt, Populismus, das ist auch was wie rechte Haltung, Haltung zu bestimmten politischen Positionen oder Ideologie, das ist auch was, das finden wir auf Individualebene vor. Also auch Sie oder ich können populistisch eingestellt sein, können ein populistisches Verständnis von Demokratie haben. Ich habe ja ganz am Anfang beschrieben, was das bedeutet. Es wird mit mehreren Items gemessen, müssen wir hier jetzt nicht im Einzelnen uns anschauen. Was wir aber sehen können, und das finde ich ganz interessant, ist, schauen Sie sich schlicht und einfach die beiden kleinen Punkte mit den Konfidenzintervallen auf der rechten Seite hier an. Das Interessante ist, und auch das war im anderen Datensatz nicht zu sehen, weil das nicht abgefragt worden war, das ist also ein bisschen älter, aber was wir uns vor Augen halten müssen, ist, dass im internationalen Vergleich die Wahl rechter und linker populistischer Parteien zu einem sehr großen Teil erklärt werden kann durch ein populistisches Verständnis von Demokratie. Also die Auffassung, dass sozusagen, also diese Auffassung, die Souveränität des Volkes muss unbedingt umgesetzt werden, auch gegen Minderheitsinteressen, und sie muss sozusagen gegen die da oben, die gegen uns sind, umgesetzt werden. Ich verkürze das jetzt ganz stark und mache das plakativ. Und daran ist keine Wertung. Also das, ich kann Ihnen gerne die Items, die dahinter stehen, oder Sie sehen die auf jeden Fall, wenn Sie den Aufsatz werden, den Zugang dazu haben, wenn Sie den runterladen, sehen Sie, mit welchen Items das gemessen wurde. Und dann können Sie das natürlich auch selbstverständlich kritisch betrachten. Aber was die zeigen, ist sozusagen nicht nur eine politisch-ideologische Orientierung nach rechts, im Fall der Rechtspopulisten, sondern auch eine spezifisch normative Orientierung hin auf ein demokratisches Ideal erklärt, warum diese Parteien gewählt werden. Und damit komme ich zurück zu dem, was ich am Anfang Carsten Mödde in den Mund gelegt habe. Ich bin mir noch sicher, er hat es wirklich gesagt. Das Problem am Rechtspopulismus sei sozusagen das Rechte und nicht der Populismus. Und wir könnten uns doch fragen, ist das so richtig? Oder ist es tatsächlich auch der Populismus als normative Haltung zur Demokratie selbst, die vielleicht aus einer politischen Perspektive zu problematisieren sei? Kommen wir zuletzt zum Umgang mit diesen Parteien. Darin liegt keine Empfehlung, sondern einfach nur ein Raster. Was für Metastrategien gibt es eigentlich, oder was für Metastrategien können wir identifizieren, mit denen die Parteien des politischen Mainstreams versuchen, mit diesen Parteien umzugehen? Denn es ist natürlich immer so ein bisschen fishy, mit so einer Partei zu interagieren. Solche Parteien werden im Grunde genommen häufig mit so einem moralischen Handschuh angefasst. Also da wird sozusagen gesagt, ich erinnere mich an die Anfangszeit der AfD, da gab es so diesen Slogan, ich weiß nicht, von wem er kam, ich glaube die Jusos waren es in Bayern, die sagten, Nazis in Nadelstreifen. Also da wird im Prinzip von vornherein eine gewisse Stigmatisierung betrieben, und die Frage ist, ist das die einzige Strategie, die existiert, oder gibt es mehrere? Und im internationalen Vergleich können wir tatsächlich verschiedene Formen von Strategien unterscheiden. Das ist von William Downes, ein sehr lesenswertes Buch, das Sie auch unten zitiert sehen. Und er hat sozusagen das mal unterschieden in 4 Strategien. Die erste Strategie ist tatsächlich ignorieren. Man setzt sich mit dieser Partei überhaupt nicht auseinander. Und das ist nicht nur eine Strategie, die man mit Rechtspopulisten in Verbindung bringen kann, sondern das ist eine Strategie, die wir beispielsweise auch im Umgang der etablierten Partei mit den Piraten beobachtet haben. Also zu sagen, die nehmen wir eh nicht ernst. So, also lassen wir irgendwie links liegen. Das ist sozusagen eine Strategie. Ja, also das heißt auch, William Downes sagt selber, keep your hands clean. Das finde ich ganz schön. Ja, also sich die Hände gar nicht erst schmutzig machen. Das zweite ist, das ist auch eine Art, sich die Hände nicht schmutzig zu machen, aber das ist so diese Form der Stigmatisierung und Dämonisierung. Das ist etwas, was wir sehr häufig sehen. Also diese Parteien werden dann sozusagen auch ideologisch in die Nähe des Rechtsextremismus, auch in die Nähe des historischen Nationalsozialismus gerückt, und damit wird dann begründet, dass man im Grunde genommen mit diesen Parteien in keiner Weise zusammenarbeiten kann. Das ist sozusagen diese Form der Dämonisierung. Aber das ist sozusagen sehr viel aktiver, als die einfach nur zu ignorieren. Und dann gibt es 2 weitere Positionen, die ganz interessant sind. Das eine ist eine Form der Kollaboration, also der Zusammenarbeit. Man arbeitet tatsächlich mit diesen Parteien zusammen, egal wie man sie sozusagen ideologisch bewertet. Und dann gibt es ein aktuelles Beispiel, das ist die ÖVP-FPÖ-Regierung, aber so eine Regierung dieser Art gab es ja schon ab 1999 schon einmal. Also diese, das ist so eine Form, also diese Form der Zusammenarbeit, dieses Zusammengehen, dieses Einbinden. Warum ist das eine Strategie des Umgangs? Weil dahinter steht, man hofft, dass diese Parteien sich entzaubern. Also sind die an der Regierung, werden die sowieso zerfallen. Und das stimmt mal und mal stimmt es nicht. Also es stimmte damals im Falle der ÖVP-FPÖ-Regierung, aber im Falle der aktuellen ÖVP-FPÖ-Regierung stimmt es nicht. Es stimmt aber wiederum im Beispiel der aktuellen konservativ geführten Regierung mit den Finnen. Die Finnen sind die rechtspopulistische Partei in Finnland. Die Finnen haben sich an der Regierung wegen der Regierungsbeteiligung gespalten und sind inzwischen bei, ich glaube, 9% oder sogar noch ein wenig weniger. Und das Letzte ist, man geht mit diesen Parteien nicht zusammen, man lehnt sie sogar ab, aber man versucht, deren politische Position irgendwie zu adaptieren, man versucht, sich da anzunähern. Es gibt dafür ein historisches Beispiel in Deutschland, als die Republikaner Ende der 80er, Anfang der 1990er Jahre aufkamen, haben vor allem wegen des Erfolges der Republikaner CDU, CSU und SPD in einer faktischen großen Koalition den Asylkompromiss beschlossen. Man hat die Republikaner abgelehnt, aber hat gesagt, wir müssen irgendwie scheinen die sozusagen Stimmen zu ziehen wegen des Asylthemas, also Anfang der 90er Jahre schon, und hat praktisch versucht, die dadurch einzuhegen. Auch das ist natürlich nicht unproblematisch, denn wenn gerade eine Linke, sagen wir eine moderat linke Partei, wie jetzt die SPD, auch die SPÖ würde dazu zählen, auch die Parti Socialiste, die inzwischen in Frankreich zumindest im jetzigen Zeitpunkt unbedeutend ist, wenn die beispielsweise in Fragen der Asyl- oder Migrationspolitik versuchen, die Positionen der Rechten zu übernehmen, dann führt das ja fast bis zur internen Spaltung, wohingegen sozusagen diese Option für eine christdemokratische oder konservative Partei sehr viel einladender ist, weil sie nicht so starke interne Turbulenzen zu fürchten hat. Die Befunde sind aber disparat. Es gibt keine Strategie, von der wir jetzt auf Grundlage dieser Empirie, die wir haben, sagen können, das funktioniert auf jeden Fall. Also da gibt es eine hohe Abhängigkeit vom Kontext. Deshalb ist es immer so ein bisschen schwierig. Man fragt mich dann manchmal so auf Vorträgen, ja, was macht man denn jetzt? Und ehrlicherweise kann ich sagen, ich weiß es nicht, ne? Weil es wirklich extrem kontextabhängig ist. Aber wir können sehen, das, was uns als erstes einleuchtet, sozusagen auch aus einer politisch-normativen, einer liberalen Grundhaltung, diese Dämonisierung und die Isolierung, die führt nicht zwingend zum Erfolg. Das können wir schon sehen. Teilweise bestärkt es sie sogar, gerade am Anfang. Denn was sagen Populisten von sich und was sagen auch Rechtspopulisten von sich? Sie sagen, wir vertreten das Volk und werden wir nicht gehört, werdet ihr nicht gehört. Und das ist anschlussfähig in bestimmten Wählerklientelen. Und wenn man dann sozusagen diese Parteien ausschließt, vielleicht sogar auch politisch aus gutem Grund, das sei gar nicht in Abrede gestellt, aber ein Effekt kann sein, dass das geradezu zur Fraternisierung führt, dass man sagen kann, schaut her, die laden uns nicht zum TV-Duell ein, wir sollen nicht gehört werden, die da oben sind wirklich gegen uns. Das ist sozusagen ein schwieriges Dilemma, in dem man da steckt. Fassen wir zum Schluss noch einmal zusammen. Also, Populismus bezeichnet den politischen Appell, zuerst politischen Appell an das homogene Volk und die Verteidigung der Souveränität dieses Volkes gegen das Establishment. Und Rechtspopulismus ist die Vorstellung, dass die kulturelle Identität des Volkes gegen Fremde behauptet werden müsste. Linkspopulismus ist demgegenüber inklusiv und durch starke ökonomische Anti-Elitenhaltung gekennzeichnet. Aber was wir auch sehen können ist, die Elektorate sind ziemlich unterschiedlich, die teilen sich sozusagen nicht eine Wählerschaft, auf die beide zugreifen, da gibt es Überschneidungen, auch in Deutschland gibt es sozusagen Wechselwählerschaft zwischen Linker und AfD, meistens von der Linken zur AfD, momentan nicht umgekehrt, aber die sind sozusagen im internationalen Vergleich unterschiedlich, aber was wir sehen können, diese als Einstellung haben populistische Demokratiekonzeptionen für die Wahl solcher Parteien eine relativ hohe Bedeutung und damit muss man umgehen. Ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, Herr Lewandowski, erstmal ganz herzlichen Dank für den doch sehr das ja sehr spannenden, aber auch sehr klaren und auch für meine Begriffe nachvollziehbaren Vortrag, der uns doch ein bisschen mehr an Informationen über den Populismus und was dahinter steckt, geliefert hat. Ich war beeindruckt von Ihrem Experiment am Anfang. Ich war auf eine Art und Weise beeindruckt, die mich erschrocken hat. Das hätte ich mir so nie vorgestellt, dass es so eine klare Unterscheidung gibt zwischen Rechts- und Linkspopulisten als Einschätzung hinsichtlich der Demokratie. Das hat mich doch sehr nachdenklich gestimmt. Aber gut, Sie haben dazu aufgefordert, ja, Diskussion, Beiträge, Fragen, Widerstände, Demonstrationen, was auch immer. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Es sind so viele Menschen hier, da muss es doch Leute geben, die einen eine Frage stellen wollen. Ich habe nämlich keine. Wo ist eine? Oh ja, klar, da oben. Aber ich kann jetzt nicht hochrennen und das... Ich komme Ihnen ein Stück entgegen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann nehme ich noch mehr ab.
Ja, die unvermeidliche Frage ist vielleicht die nach der tatsächlichen Klarheit hinter den Begriffen. Ich habe einmal aufgehorcht, da haben Sie gesagt, zu dem Populismusbegriff, das ist so ein bisschen so ein Trigger. Und ja, so eine Übersetzung für mich wäre, dass es eigentlich kein analytischer Begriff ist, ja, sondern es ist halt ein Begriff, mit dem wir ja extrem viel verbinden. Da sind viele Assoziationsketten dran, vor allen Dingen negative, ne? Der hat was im politischen Raum, ne, eine bestimmte Bedeutung. So an ein paar Stellen hat man vielleicht auch gemerkt, ja, oder auf jeden Fall, ich würde Sie gerne fragen, was wir Sie jetzt als Empiriker dazu sagen, dass eigentlich so die Verbindung zu der Theorie eigentlich noch relativ lose ist. Und das ist jetzt da natürlich, das ist ganz interessant. Ich höre da sehr gerne zu, dass es jetzt viele Messungen gibt, wo man dann Bezug macht zum Phänomen, dass bei uns was triggert. Ja, wie kann ich das jetzt messen? Aber eigentlich steht da sehr unterschiedliches dahinter. Sie hatten zum Beispiel am Schluss, in der Schlussdiskussion hatten Sie dann halt nochmal eine Definition, Populismus, homogenes Volk, aber hatten auch eingeführt am Anfang, Linkspopulismus hat eigentlich, hält das heterogene Volk hoch, eine Schwierigkeit. Oder bei vielen Plakatbeispielen werden sich viele sicher auch fragen, ist nicht die CSU eine durch und durch populistische Partei? Finden wir überhaupt eine Partei in Deutschland, die nicht solche Plakate macht? Wie tief geht das in sagen wir mal, das Politische überhaupt hinein, die Definition von Populismus? Ist das nicht eine Grundidee von Demokratie? Tatsächlich, also wenn es eine repräsentative Demokratie ist, dass es Eliten gibt und dass es ein Volk, eine Bevölkerung da drin gibt, ja, man kommt dann in die Schwierigkeiten, Sie hatten das bei den Autoren, dann rechtsextrem und Populismus, das vermischt sich dann sehr stark in viel von Literatur. Also die Frage ist, haben wir da nicht quasi dann eine viel geringere Klarheit, ja, aber ganz viel Triggern, also ganz viel Assoziationsketten, die das bei uns auslöst. Das will nicht in Abrede stellen, dass es interessant ist, sich anzuschauen, was passiert bei der AfD, was passiert bei der SVP und so weiter, ja, und wie entwickelt sich das, ne? Aber ich meine, die theoretische Frage, die dahinter steht, ist ja auch, haben wir nicht eigentlich mit einer Veränderung, ja, in der Politik grundsätzlich zu tun, ja, und der Populismus oder wie diesen Trigger, den wir benutzen, ne, der bezeichnet das. Und wenn wir jetzt quasi dem so eine falsche analytische Klarheit unterstellen, dass wir dann faktisch immer aus so einer Perspektive argumentieren, ich sage es jetzt mal, das ist ein AfD-Begriff, ne, der Altparteien, naja, aber auf jeden Fall derer, wo wir dann irgendwie denken, die sind es ja schon mal nicht. Aber ist die ÖVP, die eine Bewegung sein will und keine Partei mehr, ist die unpopulistisch?
Okay, ja. Herr Lewandowski, Sie haben zugehört. Sie können die Frage, die vielen Fragen auf einmal beantworten.
Ja, also ich bin nicht sicher, welche Ihrer Fragen ich jetzt beantworten soll. Ich glaube, da waren mehrere drin. Ich versuche es stichwortartig zu machen, damit ich nicht sozusagen nochmal so lange rede wie vorhin und auch noch andere Fragen dran kommen können. Ich glaube, dass Ihnen mit einem Punkt recht zu geben ist, und das weiß die Forschung auch, das wird auch in der Forschung debattiert, nämlich, dass es sozusagen ein Begriff ist, den wir im Grunde genommen, man könnte sagen, auch der Geschichtswissenschaft vielleicht, aber vor allem dem Alltagswissen entlehnt haben. Das stimmt. Also Frank Decker beispielsweise hat das mehrfach problematisiert. Das ist ein Schimpfwort, wenn Sie so wollen. Und jetzt benutzt man das als analytische Kategorie. Das ist richtig. Das ist das eine. Das andere ist, und dann ist natürlich die Frage, was gibt es dafür für sozusagen für ein, wofür ist das empirisches Korrelat? Einverstanden? Das ist eine erkenntnistheoretische Frage. Als Empiriker würde ich sagen, ich mache es mir natürlich relativ einfach. Für mich ist das Wirklichkeit, was messbar ist. Das bedeutet aber auch, dass Populismus sich als Begriff für das, was ich dann messe, ganz hervorragend eignet. Denn tatsächlich haben wir auch die Grafiken gezeigt, und wir sehen das insbesondere auf der Einstellungsebene, um nur einen Aspekt aus dem, was Sie gesagt haben, auszugreifen, das diskriminiert. Also dahin, der Populismus, das, was wir als Populismus bezeichnen, wir könnten auch einen anderen Begriff nehmen, einverstanden, aber er bezeichnet auf der Konzeptebene tatsächlich bestimmte Haltungen, ein bestimmtes Narrativ, vielleicht sogar sozusagen eine bestimmte Kernideologie, wie Carsten Mötte das nennt, auch ein problematischer Begriff. Und wir mussten uns ja sozusagen innerhalb der Forschung, ich sage jetzt wir, das ist ja vor meiner Zeit als Forscher passiert, da musste man sich irgendwann entscheiden. Und da gab es den Vorschlag, und der ist sozusagen im Forschungsdiskurs auch angenommen worden, weil er eine gewisse Plausibilität besitzt, diese Haltung von uns als Volk gegen da hier unten und das Establishment da oben und damit verbunden die Idee, dass die sozusagen die Souveränität des Volkes durchgesetzt werden muss gegen alle Widerstände, also diese Form der Illiberalität, ich habe das eben ausgeführt, das ist das, was wir als Populismus bezeichnen, und zwar beides zusammen, nicht eins davon, sondern wenn beides zusammenkommt. Sie haben auch gesagt, ist nicht alles Populismus in der Demokratie. Frank Decker wiederum hat auch gesagt, sehr schöner Satz, und er spielt ihn in die Hände: Wo Demokratie ist, ist immer Populismus. Und dann füge ich hinzu, aber nicht umgekehrt. Weil wir wissen, natürlich muss beispielsweise ein politischer Akteur, der gewählt werden will, muss sich ja irgendwie versuchen anzubieten. Das heißt, er macht sich gemein. Guck mal, ich bin einer von euch. Okay, aber was ist das, was beim Populismus dazukommt? Beim Populismus kommt doch die Haltung dazu, dass dem politischen Establishment nicht nur vorgeworfen wird, das, was die da gemacht haben, das war falsch, ich habe ein anderes politisches Angebot, sondern es kommt dazu, dass die sozusagen nicht legitime Vertreter des Volkes sind. Und das ist schon ein Unterschied, ein ganz starker Unterschied zwischen Populisten und Nicht-Populisten. Nur einer, den ich nennen wollen würde. Hier mache ich den Cut, damit noch andere Fragen kommen können.
Ja, weitere Fragen?
Ja, bitte. Sie haben ja gesagt, Sie haben sich schon viele Jahre damit beschäftigt. Was wäre denn jetzt so... Also Sie haben ja auch gezeigt, wie man mit dem ganzen Problem umgehen kann. Was wäre denn jetzt Ihr Vorschlag aktuell in Deutschland, wie man da, also vielleicht jetzt auch als Appell an uns, wie man mit der Situation umgehen könnte?
Also das ist immer die Frage, vor der ich mich fürchte. Ja? Und sie kommt jedes Mal. Ja? Also es ist immer so, es lässt sich natürlich aus den Befunden nicht ableiten, was dann zu tun ist. Deshalb, alles, was ich jetzt sage, ist im Konjunktiv, und ich drücke es sogar noch vorsichtig aus. Ich sage sozusagen das, von dem wir gesehen haben, dass es nicht funktioniert. Aber das bedeutet nicht, dass das Gegenteil funktionieren muss. Ja? Ich glaube, dass wir was wir sehen können, ist, dass wir beispielsweise in Deutschland nochmal ein Spezifikum haben, das uns von anderen Ländern unterscheidet. Und zwar hat sozusagen im Umgang mit dem parteiförmigen Rechtspopulismus der Bezug zum oder die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges und des sogenannten Dritten Reiches eine wichtige Rolle gespielt. Also diese Parteien wurden sozusagen vor dem historischen Bewusstsein dämonisiert, und man sagt dann auch praktisch mit gutem Grund. Da gab es immer so ein Cordon sanitaire um diese Parteien herum, um Republikaner oder NPD. Und dann ist etwas passiert, so 2010, 2011, was man in der Forschung gerne mal den populistischen, rechtspopulistischen Dammbruch in Deutschland nennt, Thilo Sarrazin. Thilo Sarrazin hat ein Buch geschrieben, Deutschland schafft sich ab. Ich gehe da jetzt gar nicht drauf ein, aber was wir beobachten können ist, dass er den rechtspopulistischen Diskurs in die Mitte getragen hat. Was wir auch immer mit Mitte bezeichnen, ich meine damit sozusagen das konservative Bürgertum. Und plötzlich funktionierte dieser Cordon sanitaire nicht mehr, weil innerhalb des sozusagen moderaten Spektrums Dinge sagbar geworden waren, die es vorher nicht waren. Also die Art, wie sozusagen nicht über Migration gesprochen wurde. Thilo Sarrazin behauptete, er sei ein Tabubrecher, weil er über Migration spricht. Es ist dauernd über Migration gesprochen worden. Aber wie über Migration gesprochen wurde, das ist sozusagen der Unterschied. Und das war, wenn Sie so wollen, eine gewisse Anschlussfähigkeit. Und dann kam die AfD. Und bei der AfD hat man am Anfang etwas gemacht, was man immer gemacht hat. Man hat nämlich sozusagen die Antifaschismuskarte gespielt. Ja? Also man hat im Prinzip, ich habe das eben schon gesagt, teilweise gesagt, Nazis in Nadelstreifen. Manche waren gegenüber der AfD ein bisschen moderater. Man wusste nicht genau, wie sie einzuschätzen ist. Aber man hat im Grunde genommen gesagt, auch mit denen spielen wir nicht, in Anführungszeichen. Und auch das bitte ich sozusagen meinerseits nicht als politische Wertung zu verstehen. Ich sage nicht, dass man das Gegenteil hätte machen müssen. Aber ich glaube, was wir beobachten können, bei der AfD, und das ist sozusagen nur die informierte Einschätzung, keine harte Empirie, ist, die AfD war am Anfang eine euroskeptische Partei und hat, und ich überspitze jetzt, sogar davon profitiert, dass man sie als Rechtsextreme ausgestoßen hat. Und sie hat im Prinzip sogar noch mehr Sympathisanten dadurch gerieren können. Keine harte Empirie, nur eine Einschätzung. Und jetzt ist man im Prinzip in einer Situation, wo die AfD so stark gewachsen ist, dass sie zumindest mittelfristig etabliert ist. Kann man mit der AfD zusammengehen? Ich glaube, das kommt darauf an, wie sich die AfD entwickelt. Also bei der AfD ist intern immer mehr Dynamik, als man so denkt. Und es gibt auch intern einen gewissen Binnenpluralismus. Aber interessant wäre zu sehen, was würde passieren bei einer AfD, die versucht, sich zu professionalisieren und sich moderater aufzustellen, so als eine deutsche FPÖ, wenn man den Begriff moderat hier verwenden will. Und was passiert mit einer CDU-CSU nach Angela Merkel? Und dann werden sozusagen die Karten, wie strategisch mit dieser Partei umgegangen wird, nochmal neu gemischt. Momentan sieht es aber eher so aus, dass die AfD sich stärker radikalisiert. Und das ist genau das Interessante. Eine Radikalisierung der AfD bedeutet, man kann mit der AfD nicht koalieren, ohne selbst im Prinzip selbst als Partei wahnsinnige Probleme zu bekommen. Das bedeutet aber wiederum, die AfD ist so stark, dass es im Prinzip kaum noch andere Möglichkeiten gibt als die sogenannte Große Koalition oder große lagerübergreifende Regierungen, die auch wieder zu Problemen bei den Parteien führen. Also auch Schwarz-Grün oder Schwarz-Grün-Gelb ist kein Selbstgänger. Nicht umsonst wird sogar über Schwarz-Linke nachgedacht, teilweise. Und insofern glaube ich, ich weiß nicht, was man tun kann, aber ich glaube, dass uns extrem turbulente Zeiten zumindest koalitionspolitisch bevorstehen, wenn die AfD weiter so radikal bleibt, wie sie ist, oder sich weiter radikalisiert und wenn sie elektoral so stark bleibt.
Okay, ja.
Mich hat bei Ihrem Vortrag besonders beeindruckt die Entwicklung des Popularismus in Schweden. Begründet dadurch, ich war Dänemark. Selbst...
Dänemark.
Nein, Schweden hat mich beeindruckt. Und zwar deshalb, ich bin von 1996 bis 2014 mit meiner Frau zusammen schwedischer Mitbürger gewesen, begründet durch Eigentum da oben. Ich habe also Schweden noch richtig sozialdemokratisch kennen und schätzen gelernt, Ende der 90er Jahre. Habe dann auch miterlebt, wie es in die wie Schweden konservativ wurde. Wie ist eigentlich aus Ihrer Sicht zu erklären, dass die schwedischen Demokraten diese Entwicklung innerhalb kürzester Zeit nehmen konnten, wie es hier dargestellt worden ist?
Ja, ich hatte ja die Schwedendemokraten nur kurz angedeutet, weil die drei Punkte, die gesehen haben, wären die dänische Volkspartei. Ich hatte dann aber gesagt, bei den Schwedendemokraten ist es ein bisschen ähnlicher. Ne? Also die sehen so ähnlich aus. Wir haben sie nur noch nicht in diesem Datensatz drin. Ich kann aber so ein bisschen was über die Schwedendemokraten sagen, weil ich mir die Programme angeguckt habe und ich habe vor einiger Zeit auch mal die Wählerstatistik angeguckt. Das Interessante ist, dass auch bei den Schwedendemokraten sehen Sie, dass das auch diese relativ typischen sozialen Eigenschaften der Wählerinnen und Wähler sind. Also auch dieser, in Anführungszeichen, ne, niedrige formale Bildungsgrad, auch sozusagen eher Handwerk oder kleinere Dienstleistungssektor und so weiter oder niedriger Dienstleistungssektor. Ich glaube, bei den Schwedendemokraten ist eines, was man sich vor Augen führen muss, die Schwedendemokraten sind ja als rechtsextreme Partei angetreten seinerzeit. Und die Schwedendemokraten haben ganz viel Mühe darauf verwendet, moderater zu werden. Also die kommen ja aus einer rechtsextremen Bewegung und treten heute nicht nur moderat auf, sondern es hat richtig Parteiausschlüsse. Also ich habe in der Literatur schon mal den Begriff Säuberung gegeben. Also das, was wir sozusagen heute bei den Schwedendemokraten sehen, ist nochmal was anderes als das Ende der 90er und Anfang der 2000er, also vor allem Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre sehen. Und ich glaube, man muss beim skandinavischen Rechtspopulismus, muss man sehen, dass die sozusagen fast schon, ich benutze jetzt den Begriff absichtlich, heimelig auftreten. Ja, also die beschwören so das frühere Schweden, aber die geben sich zum Teil nicht diese Radikalität, die sie ideologisch eigentlich haben. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass wir nicht verkennen dürfen, dass wir auch in Schweden eine zunehmende soziale Spaltung haben. Und da komme ich auf das zurück, was ich über die Wählerinnen und Wähler dieser Partei gesagt habe. Ich glaube, dass bei den Schwedendemokraten hinzukommt, dass die sozusagen ursprüngliche Sympathisantinnen und Sympathisanten der schwedischen Arbeiterpartei abgreifen können. Das sind so zwei Elemente, die ich nennen würde, um die Frage zu beantworten. So, soweit? Okay.
Ja, und zwar hätte ich eine Frage, die ein bisschen mehr persönlich ist. Angenommen, Sie würden in Thüringen leben und nächstes Jahr sind ja in Thüringen Landtagswahlen und die AfD ist ja recht stark. Und Sie forschen zum Thema Populismus. Hätten Sie Angst um Ihren Job? Und vielleicht noch eine kurze anschließende Frage. Sehen Sie die AfD demokratiegefährdend?
Ich fange mit dem zweiten Teil an. Ja, auch. Bei der AfD gibt es immer noch einen, er ist nicht so stark wie früher, aber es gibt sozusagen innerhalb der Partei einen gewissen Binnenpluralismus. Also es gibt verschiedene Strömungen in der Partei und es geht nicht alle Strömungen innerhalb der Partei sind extrem und sind demokratiegefährdend. Aber es gibt tatsächlich Thüringen beispielsweise, den Akteur, den ich meine, muss ich ihn nicht nennen. Das ist natürlich jemand, der, gibt jetzt auch ein neues Buch mit ihm im langen Interview, der sehr klassische ideologische Tradition aus der Zwischenkriegszeit vertritt. Und das ist innerhalb der AfD kein Außenseiter, sondern innerhalb der AfD ist diese Strömung relativ stark. Das heißt, da glaube ich schon, dass da völlig andere Konzeptionen von Demokratie, teilweise auch autoritären Systemen vorherrschen, teilweise sage ich bewusst, das ist innerhalb der Partei nicht zwingend die Mehrheit, aber das gibt es innerhalb der Partei. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort, nein. Denn hätte ich nicht, ich finde Erfurt übrigens tatsächlich sehr schön, also das wäre schon nicht so schlecht, aber das glaubt mir natürlich keiner, aber es ist wirklich wahr. Aber ich glaube, was man sehen muss, ist, dass das natürlich, dass sozusagen die AfD Einfluss auf Institutionen auf demokratische Institutionen wie jede Partei nicht sozusagen unmittelbar nach einer Wahl hätte, weil sie natürlich dann nicht 51% bekämen oder 50% plus einen Sitz, sondern ich nenne Ihnen ein Beispiel. Das ist etwas, was sich schleichend vollzieht, aber es gäbe eine Veränderung. Die AfD ist, wenn sie im Landtag vertreten ist, wie jede andere Partei auch, im, ich glaube, es heißt Kuratorium, ich bin aber nicht sicher, der Landeszentralen für politischen Bildung. Das heißt, solche Parteien können Einfluss nehmen auf das Bildungsprogramm.
Können sie, machen sie auch.
Machen sie auch, ja, und in anderen Ländern auch. Und das ist das, was ich meine. Also da gibt es schon sozusagen, nicht darum, dass ich um mein Leben fürchte, aber da gibt es schon, glaube ich, wenn diese Parteien auch elektoral Gewicht haben, gibt es schon auch Veränderungen, die sich peu à peu bemerkbar machen.
Okay, ich darf Ihnen erst einmal danken, aber ich muss noch ein Schlusswort loswerden auf die Frage, die eben von dort oben kam. Ich fühlte mich auch ein bisschen angesprochen. Wenn Wissenschaftler Angst haben vor ihrem Job, egal wer an der Macht ist, dann sind sie im falschen Job. Aufgabe der Wissenschaft ist eine kritische Betrachtung und eine kritische Auseinandersetzung mit Strukturen in dieser Gesellschaft. Und wenn sie das nicht mehr tun, ja, dann sollten Sie was auch immer tun, vielleicht in die Karibik fahren und dort tauchen, aber nicht Wissenschaftler sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, kommen Sie gut durch die Nacht und wir sehen uns in einer Woche wieder. Dankeschön.
Ich danke Ihnen, danke.